Ja. Ich schreibe mit nichts anderem als mit deutscher Tinte.
Brüll, Affen, Couch. Herzlich willkommen zur 74. Folge der Brüllaffen-Couch, dem Podcast, bei dem immer jemand im Intro spricht. Und wir sind heute hier mit Apfelkern.
Hallo.
Und mit Knut.
Mahlzeit.
Spritti.
Grüße aus dem deutschen Dschungel.
Aus dem deutschen auch noch. Und ich, Markus. Ja. Wir wollen euch heute mal wieder einen kleinen Podcast bieten. Und haben auch sogar diesmal ein bisschen Feedback bekommen, was uns ja immer besonders freut. Wir springen dann alle sofort immer hoch. Dieses Mal kam es von Frank.
Juchheißer!
Er fragte, ob wir nicht mal ein bisschen recherchieren können. Das haben wir leider zu spät gelesen, glaube ich. Oder ich tue zumindest so, als hätte ich das zu spät gelesen. Was hinter den Kassenkonstruktionen bei Aldi steckt, die wir im letzten Podcast besprochen haben. Und ich weiß halt nicht, ob da mal ein bisschen versucht, bei Google was zu finden. Ich glaube, das ist einfach Kostenersparnis, Platzersparnis. Was denkt ihr?
Klingt logisch. Es würde mehr Geschäftsraum kosten. Vielleicht haben sie einfach keinen Bock, dass die Kunden sich da hinten zu lange ausbreiten.
Vielleicht weil das ist,
was ja, so passiert, irgendwie gefühlt.
Ganz kurz zum Hintergrund, wir haben in der letzten Woche darüber gesprochen und ich hatte mich so ein bisschen darüber aufgeregt, dass bei Aldi nur so ein kleiner Raum hinter der Kasse ist und ich immer alles so hektisch reinwerfen muss.
Und ich fand das toll.
Du findest das toll,
ich,
ja.
Ich denke mal, es gibt ja vorne dran dieses lange Band und das, denke ich mal, ist auf jeden Fall notwendig, damit man Zeit hat, das aufs Band zu räumen, weil die vorne an der Kasse so schnell sind. Weil selbst wenn die jetzt bei Aldi das ja nicht mehr per Hand wie früher machen, sind die ja immer noch vergleichsweise schnell, finde ich. Also ich bilde mir zumindest ein, dass das wesentlich schneller an der Kasse funktioniert als bei Real oder so.
Auf jeden Fall, ja.
Aber ich finde, das hängt hauptsächlich vom Verkäufer ab. Ne?
Ja.
Kann sich noch jemand früher daran erinnern, als sie noch keine Scannerkassen hatten? Wahnsinn, war das immer beeindruckend.
Echt? Wie die da vor auf die Tasten gehauen haben, ne?
Ja. Unfassbar.
Ich kann bestimmt so auch gut SAP-Datenbanken administrieren oder sowas.
Nein. Ich hatte es nur so bei meiner Kinderkasse zum Spielen, dass da Tasten dran waren, aber ansonsten.
Ja, früher hatten die das bei Aldi noch. Da gab es bei allen anderen schon längst diese Scannerkassen und da hatten die noch die Preise eingetippt, die ganzen Preise auswendig. Krass. Das sind irgendwie gewusst, wenn es kam und zack, eingetippt.
Mal nur so, wie viel früher ist dieses früher?
Das ist erst ein paar Jahre her, irgendwie so gefühlt, dass die Kassentippen abgeschafft haben.
Ist noch nicht so lange her, ja. Also okay, bestimmt so 10 Jahre oder so, aber.
Aber was ja auch, ich meine sogar, dass zumindest jetzt die bei Aldi, die Kassierer teilweise immer noch diese kasseninternen Codes im Kopf haben, weil ich hatte auch mal einen Artikel, wo dann dieses, dieser Ehrencode nicht mehr lesbar war und dann hat die irgendwie schnell was in die Kasse eingetippt, ohne groß nachzugucken und dann war das auch drin. Fand ich auch irgendwie beeindruckend.
Ja, das Schönste ist immer eigentlich, was ist denn das? Und wie viel kostet das? Ich glaube, das ist eine Kohlrübe. Sellerie?
Also 2000 hat Aldi Süd umgestellt und Aldi Nord 2002.
Oh. Ja.
Scheiße, das ist 11 Jahre her.
Ja, das ist noch nicht so lange her.
Ihr werdet alt. Sehr, sehr alt.
Verdammt!
Ach, Knut, bist du vielleicht doch alt?
Hörst du mal auf mich zu mobben? Du bist viel älter als ich.
Mann, ich wollte ja nur mal Retourkutsche geben.
Ja. Aber wir werden unsere Ohren weiter offen haben, vielleicht dann noch was rausfinden.
Vielleicht ist ja unter unseren Hörern auch ein Kassierer oder ein Marktleiter oder sowas, der sowas weiß.
Ja.
Ich fand's ziemlich beeindruckend bei Ikea, ich war ja bei Ikea und so, ne, zum ersten Mal, dass man dort Dinge selber ab kassieren kann. Selbst einscannen und dann zahlen.
Ach, geht das da mittlerweile auch?
Aha.
Bei IKEA, zumindest hier in Schnelsen, hat irgendwie vier oder fünf Bereiche mit SB-Kassen, jeweils 4 Stück. Wo halt die Leute, die schon mal verstanden haben, wie so ein Scanner funktioniert, durchgehen können und dann meistens sehr viel schneller durch sind als die anderen. Außer du hast wieder irgendeinen Idioten vor dir, der es nicht begriffen hat und meinte, boah, ich nehme auch mal die Selbstbedienungskasse. Steht dann da irgendwie ein Dreivierteljahrhundert, bis dann die entnervte Aufsicht für diesen Kassenbereich ihm den Scanner abnimmt und ihm das eben kurz schnell macht, bevor er dann noch ewig rumsteht. Und vor allem die Leute, die dann 5 Stück von der gleichen Sache kaufen, dann das erste aus dem Korb nehmen, scannen, weglegen. Das zweite aus dem Korb nehmen, scannen, weglegen. Anstatt dass sie einfach diesen einen Artikel 5-mal eben kurz scannen. Leider hat das Ding nämlich keine Tasten, wo man eingeben könnte, dass man diesen Artikel gleich 5-mal buchen möchte. Das wäre noch zu kompliziert für die meisten. Aber dass sie zumindest in einem Artikel eben kurz 5-mal scannen. Weil das geht ja bedeutend schneller, als wenn man alle 5 Artikel in die Hand nimmt und wieder weglegt. Ja. Aber nö, sie sammeln jeden Artikel einzeln auf, piep, legen ihn weg. Sammeln auf, piep, legen ihn weg. Ich kriege auch manchmal die Krise.
Das erinnert mich so ein bisschen, als ich letztens im Drogeriemarkt einkaufen war. Da gibt's so eine Prepaid-Karten, die man sich in so einer Form des Ehrencodes irgendwo wegnehmen kann und dann kriegt man an der Kasse einen Kassenbon ausgedruckt. Und dann war vor mir jemand, der wollte irgendwie 3 15-Euro-Karten, hat dann natürlich auch 3 von diesen Karten weggenommen. Ne? Wenn man dann weiß, dass sie quasi nur 3-mal den gleichen Code einscannen müssen, aber wahrscheinlich ist er dann nicht so in der Allgemeinheit bekannt.
Die denken einfach nicht drüber nach. Ja. Die denken, da ist wirklich jede Karte, die da hängt, hat ihren eigenen Code. Und wenn sie die wegnehmen, dann schmeißt der Kassierer die weg.
Obwohl, ich gebe ja zu, ist auch vielleicht ein bisschen verwirrend. Bei den iTunes-Karten läuft das ja auch anders und so. Die hängen ja auch direkt daneben, aber trotzdem.
Tja.
Gut, also das zum Feedback.
Ja.
Dann ist in der letzten Woche ja die hier eiserne Lady, die Thatcher, gestorben.
Oh.
Entschuldigung. Was ja, ich meine, war furchtbare Politikerin.
Ja.
Was die angerichtet hat, ich meine, da leiden die ja heute noch drum. Ich bilde mir ein, dass es sogar teilweise ganz Europa noch drunter leidet. Ja. Soll aber auch gar nicht so Thema sein, sondern ich muss an Apfelkern denken, denn
boah, das war jetzt aber fies. Da leidet ja heute teilweise nur ganz Europa drunter. Da musste ich an Apfelkern denken.
Hast du mich gerade grau dran genannt?
Nein, Margrethe. Nein, aus einem anderen Grund. Und zwar gab es ja auch unter anderem Partys und unter anderem sind Musikstücke von Morrissey und so weiter wieder in die Charts gekommen. Aber was sehr weit oben jetzt in den iTunes-Charts ist, glaube ich in den Top 10 und auch in den regulären britischen Charts wieder nach oben gekommen ist, anlässlich des Todes, ist etwas, was dich immer so erfreut.
Ah!
Also natürlich das Original von Judy Garland aus Der Zauberer von Oz.
Herrlich, herrlich.
Ja.
Also jetzt weiß ich, was ich auf meiner Beerdigung gespielt haben möchte.
Ich glaube, das werden deine Angehörigen dann nicht durchsetzen, sollte das mal so kommen.
Kommt drauf an, wie ich mich in den nächsten paar Jahren benehme, ne?
Obwohl, ich fände es lustig.
Ich weiß nicht, wenn du die Person kennst, nicht. Aber wäre schon lustig als Außenstehende.
Ich meine, das wird doch die ganze Beerdigung so auflockern. Stell dir vor, alle voll traurig und sitzen da und der Pfarrer erzählt was und dann kommt am Schluss noch dann ein Stück Musik und ist dann Ding, Dong, Dix ist tot, Dix ist tot.
Ja, erst so ein Trauermarsch und alles ganz ernst und getragen und dann so als Höhepunkt Ding, Dong, die Hexe ist tot. Ist doch schön.
Ich finde das lustig.
Wenn wir schon diese Klassiker immer hören, Time to Say Goodbye und so ein Scheiß.
Ja.
So Tears in Heaven. Das ist alles voll ausgenudelt.
Und dann habe ich auf Facebook noch was gesehen. Felix Baumgärtner, sagt er euch noch was?
Der mit dem Sprung und so,
der
oder?
Der Fallschirm-Dingsbumser.
Genau, das, der war mal bekannt, weil er da aus dem Himmel gesprungen ist. Da lustig, der war auf irgendeiner Veranstaltung in Cannes und hat bei sich auf Facebook dann ein Bild von ihm gepostet mit einem Mann zusammen und dazu geschrieben, hey, check that out, I'm in Cannes and guess how I just met. Also er hat wirklich geschrieben, how I just met. Mhm. Ozzy Osbourne, such a cool guy, I love his music, rock on. Ja, es war halt nicht Ozzy Osbourne, sondern es war Gene Simmons von Kiss.
Ach du Scheiße, wie peinlich.
Voll lustig.
Ist der nicht sogar US-Staatsbürger?
Wer?
Oder wo kommt der denn her?
Österreich, oder? Oh,
Österreich, ach so. Ah, da habe ich gerade verwechselt, ja. Ja, dann ist halt okay mit dem Englisch falsch und so.
Ja, ja, aber so, such a cool guy, I love his music.
Ja. War da nicht auch irgendwas zu Margaret Thatchers Tod mit Cher, die twitterte, now that Thatcher is dead, und irgendwie lasen alle, now that Cher is dead? Und deshalb gab es Gerücht, oh mein Gott, Cher ist tot?
Nee, ich habe nur mitbekommen, dass Dingsbums Spice, Ginger Spice, keine Ahnung, Gary Halliwell geschrieben hat, dass er so traurig ist, dass sie tot ist. Oder so ungefähr. Oder es war die erste für Frauenpower und danach ist halt so ein Shitstorm über ihr hereingebrochen, dann hat es wieder gelöscht. Dann ist ein Shitstorm über sie hereingebrochen von den Konservativen, die gesagt haben, sie hätte ja überhaupt kein Rückgrat.
Ach so. Oh Gott, Double Shitstorm.
Ja.
Oh Gott. Naja, aber ich fand es teilweise, also ist ja echt eine Person, die es vielleicht nicht hätte geben sollen, zumindest nicht politisch. Und ich fand es dann aber teilweise trotzdem die Reaktionen irgendwie überzogen. Ich finde, sowas, also so Freudenschreie und Partys und sowas, sowas macht man nicht, wenn jemand stirbt. Auch wenn es vielleicht eine fragwürdige Person war und die Scheiße gebaut hat.
Die war halt in sehr vielen Dingen sehr fragwürdig.
Ja. Ja, so eine brauchen wir nicht nochmal.
Absolut nicht. Ja. Ich meine, die hat für die Deindustrialisierung Großbritanniens gesorgt, weil sie Gewerkschaften gehasst hat. Ja. Das hängt England bis heute nach, dass da kaum noch jemand im produzierenden Gewerbe tätig ist. Die war überzeugt, dass Obdachlosigkeit und Armut vom persönlichen Versagen herkommt. Da, wo jetzt die US-Republikaner angekommen sind. Ja, es war halt
schrecklich, ja.
Inhumane Politik. Es gab rassistische Ausschreitungen der Polizei. Obdachlosigkeit ist angestiegen. Dazu noch diese, ach, überhaupt. Allein, wenn man schon Pinochet einen Freund nennt, das ist schon, naja, wie auch immer. Ob man denn diese Freudenpartys machen muss, okay, aber die ganze Aufregung, die dann jetzt auf einmal stattfindet und wie die jetzt auf einmal dargestellt wird, ist halt schon etwas merkwürdig.
Ich finde, das ist auch fies. Also vor allem ihrer Verwandtschaft gegenüber, so ihrer Familie, die wahrscheinlich einfach trauern und nicht nur die Politikerin in ihr sehen und alle freuen sich dann, Hexe tot.
Also ich finde das ja okay, wenn man dann sagt, ja, na und, so ist gestorben oder so, wenn man dann irgendwie so einen leicht abfälligen Kommentar nochmal hat, ist ja von mir aus in Ordnung, aber so Freudenpartys zu organisieren und zu veranstalten, das geht mir dann doch irgendwie zu weit, das ist, obwohl es scheiße war.
Ja, aber allein daran siehst du mal, ich meine, wie lange ist sie jetzt schon nicht mehr im Amt? Das ist ja schon ewig her, was sie halt für eine Spaltung da in dem Land gesorgt hat und für einen Hass aufgestaut hat, der bis heute anhält. Also, ja, klar. Das muss man sich dann auch mal vor Augen führen. Naja.
Habt ihr ihre Politik noch irgendwie aktiv groß miterlebt? Spritti, so du als Ältester?
Naja, du wolltest ja zum Beispiel keine, hat ja bis zum zuletzt versucht, die Wiedervereinigung zu verhindern. Das habe ich ja zum Beispiel mitbekommen. Also.
Ich weiß ja gar nicht mehr so viel von, muss ich sagen.
Ich weiß auch nur noch, dass die nicht so doll war. Da habe ich mich damals noch nicht so für Politik interessiert, aber Ich habe zumindest noch also ich habe schon gelebt, als sie noch im Amt war. So rum.
Tja, siehst du, die war so voll vor meiner Zeit.
Ja.
Aber ich habe den Film dazu gesehen, ja, um das nochmal zu betonen. Ich kenne auch Filme. Ja.
Sehr gut. Ja.
Mhm.
Ja. Dann hast du noch irgendeinen Film gesehen, zufällig. Wenn wir bei Hexen sind und so weiter. Vielleicht gibt es ja noch was Passendes.
Genau, wenn die Hexe noch nicht tot ist, dann muss man erst dafür sorgen, dass sie es ist. Beziehungsweise Hänsel und Gretel besorgen, damit sie dafür sorgen, dass die Hexe stirbt. Ja. Und damit ich jetzt weiß, wie ich sie erreiche, habe ich mir den Film angesehen. Und das Fazit war, ich sehe zu, dass ich sie nicht erreiche, weil der Film war nicht gut. Ich möchte nichts mehr mit denen zu tun haben.
Um was ging's denn da? War das eine Nacherzählung der Grimms Märchen?
Nein, lieber Spritti, das war's nicht. Hänsel und Gretel werden als Kinder von den Eltern in den Wald geschickt. Soweit passt das noch zur klassischen Geschichte. Und sie finden das Hexenhaus. Hänsel wird eingesperrt. Die Hexe versucht ihn zu besten, wahrscheinlich um ihn zu verspeisen, knusprig gebraten mit einer Rosmarinkruste. Ja, und sie töten die Hexe. Das ist ja wie gehabt. Aber damit ist nicht Happy End und sie werden glücklich, sondern sie werden Hexenjäger. Und sie haben sich ihren Ruf gemacht als beste Hexenjäger im ganzen Land und sind jetzt in Augsburg? Ich bin mir nicht sicher. Augsburg viel?
Ja, Augsburg.
Sind jetzt irgendwo in Deutschland und ja. Jagen dort die Hexen, weil die Kinder verschwinden. Und dann stellen sie fest, das ist nicht nur eine Hexe, sondern das ist was Großes im Gange. Weil das Spoilern tue ich jetzt mal einfach nicht. Naja. Es ist irgendwie überzogen gewesen und die Geschichte war nicht doll. Da war irgendwie nicht überhaupt irgendwas an Geschichte.
Obwohl der Trailer, dabei. Ich hatte nur den Trailer gesehen, der war recht vielversprechend, fand ich so. Also so ein bisschen Gemetzelfilm hat man schon gesehen, aber so eine ganz andere Interpretation oder war schon irgendwie interessant, aber dann scheint das ja doch nicht so cool gewesen zu sein.
Ja, ich hab's mir auch wegen dem Trailer angeguckt.
Ja.
Und war auch bitter enttäuscht, was für ein Scheiß, ey. Trashig. Ich meine, es gibt ja irgendeine US-Firma, mir fällt der Name gerade nicht ein, die Tränen von so Blockbuster-Filmen oder vermeintlich Blockbuster-Filmen immer so ganz billige Abklatsche und bringen die unter ähnlichen Namen dann in die Videotheken. Und ich kann mir nicht vorstellen, also dafür gab es auch einen. Es sind, glaube ich, gleichzeitig ungefähr 3 Hänsel- und Gretel-Filme erschienen. Halt 2-mal Trash und 1-mal diese Produktion da mit den bekannteren Schauspielern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Trash-Dinger so viel schlechter gewesen sein können. Es geht eigentlich kaum.
Ja, glaube ich auch nicht.
War irgendwie einfach blöd. Es war nicht richtig spannend, das Gemetzel war nicht ernst zu nehmen.
Man hätte schon ein bisschen was draus, also mehr draus machen können, finde ich. So.
Ja.
Es hätte Potenzial gehabt, diese Story, so ein bisschen Vermischung von Actionfilm halt im Mittelalter, aber naja.
Weiß denn jemand von euch zufällig, ob das ein Kassenschlager war? Oder also zumindest ist ja so ein bisschen vielversprechend, dass dann so ein Märchen so aufgedreht wird. Oder hat sich das schnell rumgesprochen, dass der nicht so doll ist?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Okay.
Also der hat glaube ich eine unheimlich relativ schlechte Bewertung auf Metacritic. Ich glaube, irgendwas so von so 20 von 100 oder so.
Mhm.
Bei der IMDb ist er irgendwie besser eingeordnet, so mit 6 von 4, was er jetzt eingespielt hat. Warte mal. 50 Millionen hat er gekostet.
Was? Die Lederkostüme.
Eröffnungswochenende hat er 20 Millionen in den USA eingespielt. Also er scheint sich rentiert zu haben. Einigermaßen.
Na gut dann.
Da kommt ja bestimmt dann noch was mit DVD und so weiter dazu. Aber ja. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass sie nochmal eine Fortsetzung machen. Ich hoffe es nicht.
Rotkäppchen. Der Wolfsjäger.
Rotkäppchen gab es doch schon mit ach, wie heißt die denn? Anna Seyfried oder so ähnlich.
Amanda.
Amanda Seyfried, ja genau. Gab es so eine Art Rotkäppchen meets Werwolf Twilight lässt grüßen Film. Der war auch nicht so
doll. Der Wolf glitzert im Sonnenlicht?
nee, aber gab dann da halt Werwölfe und naja, wie auch immer. Der hat sich so ein bisschen an Rotkäppchen orientiert.
Mhm. Also Schneewittchen hatten wir auch schon in modern. Wer ist jetzt dran? Der Wolf und die sieben Geister? Nee, da kann man keine heiße Hauptdarstellerin reinbringen. So wird das nichts.
Ich habe letztens gehört, was noch verfilmt wird, aber ich komme jetzt nicht drauf. Gibt es auf jeden Fall noch irgendein Märchen. Aber andererseits, kommen, wir hatten schon Schiffe versenken als Film.
Was?
Ja. War doch also hier auch so ein Kassenschlag. Wie hieß der denn? Da mit den Kriegsschiffen.
Battlefield.
Die,
hieß der genau, nicht direkt Battleship?
Battleship, ja, genau.
Battlefield ist ein Spiel, ne?
Das war ja von, war ja von Hasbro. Und Monopoly wird ja auch verfilmt.
Was? Monopoly?
Hm?
Was ist das jetzt? Wie heißt der Titel?
Keine Ahnung. Ich habe nur mitbekommen, dass Hasbro halt, abgesehen von Schiffe versenken, noch so ein paar Spiele verfilmt. Unter anderem auch Monopoly.
Super.
Hm? Wer soll sich das angucken?
Ja. Battleship war, glaube ich, nicht so unerfolgreich. Also es war zwar grottenschlecht, aber ich glaube, es hat schon ein bisschen was eingespielt. Es war halt schon Transformers für Arme und Transformers ist ja eigentlich schon für Arme. Also, ja.
Mhm.
Wie viel Bananen würdest du denn in dem Film geben?
Okay, wenn ich ihm Bananen gebe, heißt es bei mir, ich ärgere den Film, weil ich mag keine Bananen. Dann ganz viele. Aber ansonsten 5. Weil ich irgendwie so nett bin mit Filmen. Und in ihrer Bewertung.
Das habe ich mir da abgewöhnt. Ich gebe dem nur 3. Weil ich mich wirklich geärgert habe. Es war verschwendete Zeit.
Und was sagt Knut?
Ich bin bei 4 gelandet. So im Vergleich zu anderen Filmen kriegt er dann noch 4.
Okay. Also sollte ich ihn mir nicht ansehen.
Nein. Nee. Ja, verpasst du nichts, wenn du es nicht machst.
Das ist irgendwie so ein Film, wenn die DVD irgendwann im Supermarkt auf dem Ramschtisch liegt, kannst du das Ding besorgen, kannst du irgendwie mit einem Glas Rotwein oder
einer Flasche Rotwein. Kannst die DVD rausnehmen, wegschmeißen, das Papierding aus der Hülle nehmen und danach hast du eine wunderschöne Hülle, wo du dir irgendeine DVD reinigen kannst oder CD. Dann kannst du das machen.
Das ist ein guter Film. Da ist niemand böse, wenn ich dabei einschlafe.
Ja.
Ja. Wie kriegen wir da die Biege? Schwer. Also,
Ding Dong, das Thema ist tot.
Genau. Also ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz darüber sprechen. Ich hatte mir letztens so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ob ich zum einen, um das auch ein bisschen mehr da reinzufinden und ein bisschen auch zu lernen, Linux mal wieder versuche als Hauptsystem zu nutzen. Ich hatte das schon mal vor 5 Jahren oder so versucht, habe dann aber für mich festgestellt, dass es mir zu viel Aufwand administrativ ist und wo ich mich wieder reinlesen muss im Vergleich zu Windows damals. Und jetzt habe ich es halt nochmal versucht. Und ja, ich bin halt etwas unsicher immer noch, obwohl sich da mittlerweile viel getan hat und viele schon out of the box recht gut funktioniert. Es ist halt immer noch irgendwie recht kompliziert. Also im Moment ist es ja so, dass man Windows hat und da gefällt mir nicht so richtig, wo es da hingeht, auch mit diesem Metro-Design und so weiter, finde ich ganz schrecklich eigentlich, obwohl man es natürlich weiterhin nutzen kann, ähnlich wie Windows 7. Das auch relativ gut anpassen kann und ja, beim Mac habe ich auch den Eindruck, dass alles mehr so zum geschlossenen System geht und deswegen wollte ich mal für mich prüfen, ob ich Linux vielleicht als Hauptdistribution nutzen kann und das fing dann erstmal damit an, dass ich auf meinem alten Rechner, auf den ich das zuerst testen wollte, ja, eine Debian-CD gebrannt habe und das ausprobieren wollte und dann startete das und der Bildschirm war erstmal schwarz. Jetzt bin ich ja jemand, der sich jetzt vielleicht nicht 1A mit Rechnern auskennt, aber zumindest so in der Lage ist, was zu recherchieren und vielleicht da was anzupassen, und stellte sich dann heraus, dass ich dann beim Booten einen Parameter noch angeben muss, No Mode Set heißt das, ne? Das dann wird der Videomodus nicht an den X-Server abgegeben, wird der Videomodus an den X-Server abgegeben und nicht mehr im Kernel und so ein Kram. Und da dachte ich mir schon, wie ist denn jetzt die Erfahrung, wenn jemand sich denkt, boah, hier Windows, ich habe keinen Bock mehr, alle sagen, Linux ist so toll, ich lade mir jetzt so eine Live-CD runter und probiere das mal aus, lege die in meinen Rechner rein und der Bildschirm ist schwarz. Das ist doch scheiße. Warum fängt man sowas nicht ab? Also für mich muss das gerade in der Startphase idiotensicher sein, irgendwie, dass man das reinlegt und das funktioniert. Auch wenn das heißt, dass man irgendwie auf Kosten, warte, ne, kostenpflichtige, wie nennt man die, proprietäre Treiber zurückgreifen muss. Irgendwie finde ich das doof.
Naja, also erstmal, du hast eben gerade gesagt, du hast eine Debian-CD reingeschmissen.
Ja.
Das war der Fehler.
Ja, das gleiche wäre aber auch bei Ubuntu zum Beispiel passiert, höchstwahrscheinlich, glaube ich.
Die Ubuntu Live-CDs funktionieren sogar verdammt gut.
Ach so, okay.
Also die sind da deutlich weiter als die Debian-Jungs. Debian ist halt das Problem, die leben so 10 Jahre hinterm Mond.
Ja.
Während Ubuntu lebt halt 6 Jahre, 6 Monate hinterm Mond. Also Ubuntu datet alle 6 Monate ab.
Ja.
Boah, wie komme ich mal auf Jahre? Meine Fresse. Und Debian hat irgendwie einen Release-Zyklus von x Jahren.
Ja.
Ich merke das halt jedes Mal, wenn ich irgendwie mit Debian-Servern arbeite. Die Softwarepakete sind so ewig alt. Während wenn ich mit Ubuntu-Systemen arbeite, die Softwarepakete haben teilweise Wochen, vielleicht noch Monate, liegen sie hinter dem aktuellen Stand zurück, aber nicht Jahre.
Ja.
Das ist halt einfach so der Punkt. Deswegen die Live-CDs von Ubuntu funktionieren bedeutend besser.
Ja. Ja, und dann in der Bedienung an sich, wenn man dann einmal im System ist, da kann man ja auch vom Benutzer verlangen, wenn man Systemumstellungen macht, dass man sich ein bisschen einlesen muss. Das ist ja jetzt nichts Schwieriges, dass das ein bisschen anders funktioniert als bei Windows, ist ja, denke ich mal, jedem klar. Und da kann man sich ja vielleicht mal irgendwie ein Buch kaufen oder irgendwie eine Anleitung im Internet lesen, wie man denn Software installiert. Aber selbst da muss ich noch sagen, man kann ja die ganzen Sachen relativ einfach aus diesen Paketquellen installieren. Aber wenn man mal irgendwas Besonderes braucht oder irgendwelche besonderen Ansprüche an die Software hat, dann wird das schon wieder recht schnell kompliziert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da, sag ich mal, jemandem, den ich vielleicht helfe, irgendwie ab und zu mal irgendwie einen Rechner einzurichten oder so, dass der jetzt wüsste, wie man irgendwie im Terminal dann eine Software kompiliert oder sowas. Hat jetzt nur 3-4 Befehle sind oder so, aber das ist immer noch eine Sache, die teilweise recht schwer ist, wenn man das System als Hauptsystem nutzen möchte. Finde ich so. Oder zum Beispiel, wenn man sich Software runterlädt, die jetzt nicht in diesen Verzeichnissen eingebunden ist, und dann kann man die ja quasi entpacken, was, ja, okay, das ist jetzt schon über die grafische, kann man schon recht gut machen. Aber um diese Software dann zum Beispiel richtig ins System einzubinden, dass sie dann auch in dieses Art Startmenü eingebunden ist und auch im Kontextmenü zum Beispiel zu sehen ist, das ist alles nicht so einfach, finde ich. Und, ja.
Sollte bei vielen Sachen eigentlich automatisch passieren inzwischen. Kommt natürlich auch immer drauf an, ob derjenige, der das Paket gebaut hat, da ordentlich gearbeitet hat.
Ja.
Deswegen, alles, was du aus den Paketquellen kriegst, ist natürlich zu bevorzugen. Wenn du irgendwelche andere Software dir installierst, die muss halt nicht out of the box funktionieren. Das ist leider mal das Problem.
Und dann gibt es manche Dinge, da hatte ich sogar anfänglich so ein paar Probleme mit, weil ich die Fehlerquelle bei einer Sache nicht ausmachen konnte und dann stellte sich heraus, was aber bei Linux recht häufig der Fall ist, dass man in bestimmten Pfad eine Konfigurationsdatei anlegen muss, selbstständig, und dass sie nicht von vom System selbst irgendwie eine Standardkonfigurationsdatei erstellt wurde. Und so eine Sachen, irgendwie, das sind so kleine Dinge, die nerven. Das fängt schon an von der Wahl der Distribution, da ist man ja, ich würde sogar denken, als Profi fast erschlagen, welche man da nimmt und wie man da überhaupt ansetzt, was man nehmen soll, und dann nachher bei so Kleinigkeiten, wenn man irgendwas schön haben will oder gut laufen haben will im System, erfordert das, meine ich, immer mehr Rechercheaufwand, als wenn man jetzt einfach so ein Standard Windows nutzt, sag ich mal.
Ja. Ja, es ist definitiv anspruchsvoller, allerdings ist halt die Frage, was willst du damit machen? Weil wenn du jetzt von dem User ausgehst, der nicht wirklich Ahnung von irgendwas hat, so, keine Ahnung, ich setze meine Mutter vor den Rechner, der kann ich auch ein iPad geben, die ist damit glücklich, weil die braucht einfach nicht mehr.
Ja.
Wenn du jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal Standard-Jugendlichen heute nimmst, der kann sein Windows umgehen, der kann damit seine Spiele spielen, der ist damit glücklich. Mhm. Vielleicht, wenn er eher aus der Mac-Rechnung kommt, gibst du ihm seinen Mac und er ist damit glücklich, er braucht nicht groß was verändern, das Terminal hat er noch nie gesehen, hat er auch überhaupt keine Verwendung für gefunden.
Ja.
Oder du nimmst Leute, die ja mehr von ihrem System erwarten, wie zum Beispiel ein Kollege von mir, der mir immer großartig vorhält, dass Mac ja nichts für ihn ist, weil er tauscht ja gerne die Oberfläche seines Systems aus. Ja gut, wenn du natürlich die Benutzeroberfläche austauschen willst, dann willst du weder Windows noch macOS. Dann kannst du beides in die Tonne treten, dann willst du dir Linux besorgen, dann musst du allerdings auch wissen, wie du damit umgehst.
Ja, ja, für mich, ich finde es eigentlich nur so ein bisschen schade, weil ich so persönlich gerade so denke, dass die beiden Big Player irgendwie, dass es da tendenziell so ein bisschen in die falsche Richtung geht und ich gerne auch so offene Systeme durch meine Nutzung unterstützen würde und ich würde mir einfach wünschen, dass es einfach so eine kinderleichte Bedienung möglich ist. Mit den Live-CDs geht das ja schon, der Standardkram ist schon vorinstalliert, aber das wirklich, dass man nie auch nur ansatzweise irgendwann mal das Terminal öffnen muss. Natürlich ist das spannend und öffnet ganz andere Welten und man kann da noch tolle Sachen im Hintergrund laufen lassen und so, aber dass erstmal so alles durch eine schöne, schicke Benutzerführung abgedeckt ist. Ich weiß gar nicht so immer, ob das unbedingt das Ziel der Leute ist, die so eine Distribution pflegen. Bei Ubuntu vielleicht, aber bei anderen weiß ich gar nicht.
Ich würde gerade sagen, ganz ehrlich, wenn du sowas erwartest, nimm Ubuntu. Ich kenne Leute, die haben keine Ahnung, wie ein Rechner von innen aussieht, die haben keine Ahnung, was sie mit dem Terminal sollen. Die versuchen da irgendeinen Roman drin zu schreiben, wofür es absolut nicht geeignet ist, und die kommen mit Ubuntu super klar.
Ja. Also ich kann sagen, meine Schwester selbst nichts mit Technik und so zu tun hat, ein PC mit Ubuntu, warum auch immer, und kommt damit klar. Für Updates kommt sie manchmal, wie mache ich denn das jetzt? Aber ansonsten, sie benutzt es.
Ja.
Und gut ist.
Ja, ich meine, heutzutage läuft ja auch sau viel im Browser, ne, bei mir zumindest, dass ich gar keine eigenständige Software mehr großartig installieren muss. Deswegen ist das schon ganz angenehm.
Es hängt halt auch von den Nutzungsansprüchen ab.
Ja.
Willst du damit irgendwas großartig anstellen, irgendeine Leistung haben? Willst du irgendwas rendern, was Riesiges? Oder reicht es dir, wenn du deine E-Mails empfangen und ein Word-Dokument schreiben kannst? Oder, keine Ahnung, Textverarbeitungsprogramm deiner Wahl?
Ja. Ja, wird wohl, denke ich mal, erstmal, jetzt abgesehen vom Serverbereich natürlich, irgendwie doch noch eine Nische bleiben, aber ich hoffe doch, dass so Sachen wie dieses Ubuntu-Forum und solche Projekte, dass das vielleicht noch so ein bisschen stärken wird. Also ich habe da auf jeden Fall Lust, auch so ein bisschen mich damit zu beschäftigen, und ich hoffe einfach, dass vielleicht, ja, das in Zukunft auch noch ein bisschen mehr genutzt wird. Ja. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
Ja.
Na, das hast du ja jetzt gemacht.
Genau.
Fühlst du dich jetzt besser?
Mhm.
Das ist schön, dass wir dir helfen konnten.
Danke, danke.
Bitte.
Dafür sind wir da. Ich habe wieder Buch gelesen.
Yay.
Drei Stück, also eher gehört. Und zwar von Joe Abercrombie, The First Law. Seine Trilogie. Auf Deutsch heißen die Kriegsklingen, Feuerklingen und Königsklingen. Und das hat mich etwas, ja, nicht verärgert, aber enttäuscht zurückgelassen. Ich erzähle mal kurz, worum es geht. Es gibt eine Welt, da ist so, ja, zentral ist die sogenannte Union. Im Süden, übers Meer im Süden, sind dann die Kurkisen, die so ein bisschen an Nahen Osten oder so erinnern, oder Mittleren Osten, oder wie auch immer, so arabische Länder. Von der Beschreibung her könnte man sich das so vorstellen. Im Norden sind die sogenannten Nordmänner, was so ein bisschen an Wikinger erinnert. Und dann geht es darum, dass die Union in Gefahr ist. Und zwar hat die jeweils eine Provinz im Norden und eine im Süden. Und die kommen beide, werden beide angegriffen. Im Norden gibt es auf einmal, rotten die sich alle zusammen und bilden eine große Armee und greifen da an. Und im Süden wollen auch die Gurkisen die Union vertreiben. Und man verfolgt dann mit unterschiedlichen Helden, es gibt dann eine Frau, die ist geflohen als Sklavin von den Gurkisen, einen berüchtigten Nordmann, sogenannte Neunfingerlogen, also der hat einen Finger verloren, ein Zauberer, ein arroganter Soldat der Unionsarmee, ein nicht ganz so arroganter Soldat der Unionsarmee. Das sind so die Hauptleute, denen man, und noch so ein Nordmann. Ist auch egal. Das sind die Leute, von denen wir die Geschichte erzählt bekommen, die alle irgendwie in den Kriegen involviert sind oder versuchen, was dagegen zu machen. Und das ist gut geschrieben. Das ist vor allen Dingen auch interessant, weil diese Charaktere nicht einfach nur gut-böse sind, sondern jeder dieser Hauptpersonen hat auch ihre dunkle Seite. Der Nordmann zum Beispiel, wenn er kämpft, kann es passieren, dass so eine Art andere Persönlichkeit ihn übernimmt und dann schlägt er halt alles kurz und klein. Das können dann auch Kinder sein oder Freunde von ihm, weil er dann nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheidet, sondern Hauptsache er bringt die Leute um. Und dieser Unionssoldat zum Beispiel, der ist so arrogant und eingebildet und richtet über alle anderen. Und dann verfolgt man einen Teil noch mit so einem Typen, der war früher mal ein guter Soldat, kam dann in Gefangenschaft der Kurkisen, kam zurück als Krüppel, weil er gefoltert wurde und ist dann ein sehr bösartiger Inquisitor, der dann von sich aus wiederum die Leute quält und umbringt. Ja. Und das erzählt halt auf diese drei Bücher so verteilt, diese große Schlacht, wie diese Union angegriffen wird, wie die einzelnen Charaktere auf verschiedene Wege versuchen, die Union zu retten. Und das Ende will ich jetzt nicht spoilern, aber das hat mich in dem Punkt so zurückgelassen, dass ich gedacht habe, nein. Also ich will für mich so ein Happy End, so die Guten haben gewonnen, die Bösen sind tot oder besiegt. Fall. Also das ist so ein leicht offenes Ende, nicht wie ein Cliffhanger, aber so, dass man sich so denkt, verdammt, jetzt müssen noch 100 Seiten oder eine halbe Stunde oder was weiß ich kommen, wo es noch drum geht, wie endgültig das Gute siegt. Aber das passiert halt nicht. Man bleibt zurück mit so einem Unzufrieden. Und das ist halt so ausgefallen, dass ich hier eigentlich auch nur Filme mag, die einigermaßen Happy End haben. Und das ist da auch der Fall. Ich war danach so richtig so unbefriedigt. Ich habe gedacht, das darf jetzt nicht zu Ende sein. Da hätte noch was kommen müssen.
Und die Buchreihe ist jetzt auch abgeschlossen, oder?
Ja, es gibt noch, abgesehen von der Trilogie, gibt's noch so ein paar alleinstehende Bücher, die in derselben Welt spielen, wo die Hauptcharaktere nur nochmal erwähnt werden oder so nebenbei auftauchen. Aber diese Hauptgeschichte ist abgeschlossen. Die anderen Bücher, die erzählen, spielen auch in der Welt, erzählen aber andere Geschichten.
Ja. Ich finde es nicht so schlimm, wenn irgendwas kein Happy End hat. Wenn dann alles so schön ist und sie haben dann zwei Kinder und leben bis ans Ende ihres Lebens glücklich zusammen, das ist dann so, ja toll, wie langweilig, da muss schon irgendwer sterben oder so.
Nein.
Nicht ja, alle tot und so, aber ein bisschen schon.
Es muss ja nicht so ein Klischee-Happy End sein, aber ich mag das irgendwie, also ich habe dann manchmal auch so ein negatives Gefühl, wenn zum Beispiel eine Person, mit der ich vielleicht die ganze Zeit mitgefiebert habe, keine Ahnung, so als wäre Harry Potter im letzten Band, stirbt er einfach und tot, vorbei. Wäre auch irgendwie komisch, oder?
Ja, nicht, dass er am Ende stirbt, aber dass er am Ende nicht so edle Absichten hatte und doch auch ein bisschen böse ist und eigentlich was angerichtet hat, ja, okay, wo die anderen nichts dagegen tun können.
Ja. Nichts dagegen. Die ganze Zeit wollte er alle manipulieren und ist ja in Wirklichkeit ein dober Kerl.
Genau.
Auch nicht
genau.
So cool.
Das stellt sich da halt mit mindestens einem Charakter so am Ende halt so raus. Dann denkst du, nein, und dann so ein anderer Typ, der von diesen Hauptpersonen so einigermaßen der akzeptable Typ war. Gut, der verprügelt seine Schwester und bringt auch Leute um, die wehrlos sind, aber mit dem hat man noch so ein bisschen Sympathie gehabt und der, man weiß nicht, ob er am Ende überlebt, aber sagen wir mal, es sieht nicht gut für ihn aus. Das ist dann auch so ärgerlich, dass du denkst, nein, nicht ausgerechnet der. Jetzt, ja, wo er es geschafft hat.
So. Dann gerade der für Drama und so.
Ja, aber das will ich nicht. Das lässt mich so zurück und ich bin unzufrieden danach. Das will ich nicht. Ich will danach so denken, ja, super. Das Gute hat gewonnen, es ist schön ausgegangen, ich habe ein gutes Gefühl. So viel gut Movie, viel gut Buch. Das muss ja nicht total verkitscht sein und es können auch durchaus Anti-Helden sein. Aber ich will mich mit denen identifizieren können. Und die müssen am Schluss halt auch siegen. Ich kann mich auch durchaus mit zum Beispiel jetzt mit Dexter identifizieren. Ich bin jetzt kein Serienmörder. Aber
nicht?
Aber ich finde es okay, Dexter bringt die Leute um, aber ich fände es traurig, wenn er am Ende sterben würde. Also ich kann mich, obwohl er ein Arschloch ist und ein Mörder, fühle ich mit ihm mit so ein bisschen, also oder ich fiebere mit ihm mit, so.
Ja.
Und also das kann nicht durchaus sein. Es können schlechte Charaktere sein. Ich muss mich nur irgendwie mit ihnen mitfiebern können. Und das ist da halt nicht so. Die sind alle so ein bisschen und ein bisschen nicht. Und mal denkst du, sie sind gut, mal sind sie es nicht. Und am Ende bin ich so total unbefriedigt zurückgelassen. Das ist so, nein, das will ich nicht. Das ja, ist nicht direkt Zeitverschwendung. Das ist nicht schlecht geschrieben und die Charaktere sind auch gut gemacht und es ist interessant und spannend. Aber ich habe auf ein anderes Ende gehofft.
Ja.
Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel Game of Thrones nicht weiterlesen werde und nicht weiter gucken werde. Weil das da so ähnlich ist. Ich habe jetzt noch ein paar Folgen weitergeguckt von der zweiten Staffel und ich habe dann im Buch noch ein bisschen weitergelesen und auf Englisch und dann habe ich mir aber gedacht, nee, das ist so, das sind so ein paar Leute, die mag ich und dann sterben die aber einfach so völlig und die ganzen Arschlöcher sind weiter die Superhelden. Und dann habe ich mir die Zusammenfassung der restlichen Bücher durchgelesen, die bis jetzt erschienen sind und habe dann für mich beschlossen, nein, das will ich nicht in der Langfassung lesen. Ja. Schließe jetzt damit ab.
Ich habe ja, während du geredet hast, auch noch ein bisschen bei den Rezensionen gelesen. Da stand wohl, dass die deutsche Übersetzung so ganz schlecht gewesen sein soll. Hast du das in Deutsch gelesen oder in Englisch?
Was jetzt? The First Law?
Den ersten Roman Kriegsklingen.
Den ersten auf Deutsch und zweiten und dritten auf Englisch.
Ach so.
Och, das geht.
Geht? Okay.
Ja. Das geht. Mhm. Aber meistens ist es so, wenn man erst was auf Deutsch liest und danach auf Englisch, geht das eher. Da freut man sich eher, weil es besser wird. Umgekehrt, wenn du es erst auf Englisch gelesen hast und dann auf Deutsch, dann fällt dir, glaube ich, eher auf, wie merkwürdig das ist.
Würdest du denn trotzdem sagen, dass wenn man damit klarkommt, dass es vielleicht nicht so ein super tolles Happy End gibt, dass man das
lesen kann? Dann kann man das lesen. Das ist schöne Fantasy, interessante Welt.
Ja.
Schön erzählt, interessante Charaktere, auch relativ gut ausgearbeitete Charaktere. Man sollte halt kein so totales Happy End erwarten. Also es ist jetzt auch nicht total schlecht, aber es ist so, ich habe es ja erklärt, mich hat so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen.
Ja, ob es ein Happy End gibt, weiß ich auch noch nicht genau. Ich wollte noch mal kurz von so einer Story erzählen, nämlich, dass einige Unternehmen im Netz irgendwie nicht so eine tolle Bestellabwicklung haben, meiner Meinung nach. Man ist ja irgendwie gewohnt, dass man irgendwie seinen Standardlieferdienst hat, was ja meistens Amazon ist, aber es gibt ja auch noch ein paar andere. Und ich hatte jetzt mit einem Bekannten zusammen, der ein Angebot gesehen hatte, beim anderen Versandhändler, Katalog, Dingens bestellt und dort das Angebot im Internet wahrgenommen. Und da war es dann so, dass ich die Bestellung getätigt habe, mit Kreditkarte wurde bezahlt und so weiter. Und dann kriegte man irgendwie so eine merkwürdig konvertierte, merkwürdig kodierte E-Mail, die teilweise auch noch Fehler enthielt, dass die Bestellung ja durchgegangen sei. Und irgendwie war das noch nicht eindeutig, weil es dann noch Probleme mit der Kreditkartenabrechnung gab. Und dann habe ich mich versucht, mit dem neu erstellten Account da einzuloggen. Und dann hat man erstmal nur so eine eingeschränkte Übersicht. Man hat keine Kundennummer, man kann die Daten, die man zuvor eingegeben hat, nicht bearbeiten. Man sieht seine eigene Bestellung nicht. Und daraufhin ruft man dann, weil man noch eine Rückfrage wegen der Zahlung hatte, beim Kundendienst an. Und der sagt einem dann, dass es einen nicht gibt und die Bestellung nicht durchgeführt wurde. Und dann fragt man so, hä? Habe ich doch gerade gemacht und so. Und man ist dann verunsichert und ist sogar vielleicht geneigt dazu, das Ganze nochmal zu bestellen, weil es ja irgendwie nicht im Interface zu sehen ist, in dieser Bestellübersicht. Und sogar der Support kann die Bestellung nicht sehen. Und dann ruft man ein zweites Mal an, weil bei Support weiß man ja manchmal, zwei Meinungen des gleichen Unternehmens sind besser als eine, so vom Support zumindest. Und die meinte dann, nee, das kommt erst 2-3 Stunden später bei uns an, was im Internet bestellt wurde. Oh. Kann doch nicht sein, oder? Also ich meine, wenn man irgendwie eine Bestellung macht, dann muss davon zumindest Support wissen, wenn man es schon nicht im eigenen Login-Bereich sehen kann. Und ja, weiß ich nicht. So, ich finde das irgendwie ein Unding, dass dann irgendwie bei der Erstbestellung noch eine Kundennummer generiert werden muss, das dann aber eben auch ein paar Stunden dauert. Da sollen die sich nicht wundern, wenn die Leute dann irgendwie nach Amazon gehen, wo man sofort alles sieht und so weiter.
Ja, dass eine Kundennummer generieren muss, ist ja völlig normal. Nur ganz ehrlich, das kann man eigentlich in jedem halbwegs brauchbaren Warenwirtschaftssystem transparent machen.
Aber das geht doch auch automatisiert, oder? Ja, warum dauert das irgendwie 3 Stunden? Verstehe eben, ich
das,
nicht.
Das meine ich. Ja. Jedes halbwegs sinnvolle Warenwirtschaftssystem, / Bestellannahmesystem, kann die Dinge automatisiert generieren.
Ja.
Ich meine, selbst das Ding, was ich mir für meine Bedürfnisse zusammengeschneidert habe, hat sowas gemacht.
Ja.
Es ist echt nicht das Problem. Nur wahrscheinlich haben die aus historischen Gründen, also hysterisch gewachsen, ja. Früher nur mit Katalogen gearbeitet. / hast du einen Fax geschickt. Dann hat sich irgendein Mitarbeiter hingesetzt, hat eine Nummer ausgeknobelt, beziehungsweise ein nicht online verfügbares System da auf Nummer generieren geklickt. Und dann irgendwann kam dazu, Jungs, wir müssen online. Die anderen haben bessere Online-Geschäfte als wir. Und keine Ahnung, die Online-Bestellung kommt dann per Fax rein oder sowas.
Ja.
Ich meine, wenn du bei pizza.de bestellst, einige Pizza-Lieferdienste kriegen dann allen Ernstes ein Fax von pizza.de.
Ja.
Die nehmen das online entgegen, generieren ein Fax, schicken ein Fax raus. Das heißt, bei denen kommt ernsthaft so ein DIN-A4-Zettel aus dem Fax raus, wo deine Bestellung draufsteht.
Mhm.
Wo du dir auch, wenn du das so hörst und vor allem das zum ersten Mal siehst, ich habe es bei einem Lieferdienst echt gesehen. Du denkst dir noch, in welchem Jahrhundert sind wir? Haben wir 2000 sonst was oder haben wir 1813?
Das Beste, da ist ja jetzt Sprittin zu jung für.
Das Beste passt da aber jetzt nicht ganz zu, finde ich immer, wenn man über pizza.de bestellt und das Ganze dann im Lieferando-Karton ankommt. Das ist auch irgendwie fail. Keine Ahnung. Aber das hat ja nichts mit der Technik zu tun.
Das sind halt Lieferdienste, die bei beiden verfügbar sind.
Ja.
Und von einem Karton gesponsert gekriegt haben.
Ja. Ja, auf jeden Fall fand ich es irgendwie ein bisschen nervig. Aber du hast die Erklärung, glaube ich, echt, so wird es wahrscheinlich auch gewesen sein, dass dann irgendwie mal Internet draufgesetzt wurde und die alten Prozesse beibehalten wurden und deswegen alles so langsam läuft und erstmal irgendwas generiert werden muss und man erst einen Tag später Einsicht hat. Naja, auf jeden Fall ist das, heutzutage ist man ja immer ganz neugierig, wenn man irgendwie neue Sachen bestellt und will wissen, wie weit die Bestellung ist und ob es vielleicht schon rausgegangen ist. Und da ist sowas ärgerlich, finde ich.
Ja, definitiv.
Ja. Ist es für euch auch ärgerlich, dass Schüler-VZ schließt zum 30. April?
Fast gleich war Schüler-VZ. Ist das nicht vor MySpace gestorben?
Möglich.
Ich bin ja eher schockiert, dass es noch gelebt hat.
Also mein Stand war auch, SchülerVZ ist schon tot und die anderen VZ-Netzwerke dümpeln mit zwei Usern vor sich hin, wobei beide sich darum streiten, wer zuerst aufgibt und wer zuerst seinen Account dicht macht.
Du hast mich gekuschelt. Nee, das war ich nicht. Doch, kannst nur du gewesen sein.
Du willst doch was von mir.
Ja, ich hab neue Gruppe. Der kuschelt mich ständig.
Die Gruppen fand ich anfangs ganz lustig so. Wenn irgendwie so lustige Sprüche, aber irgendwann hat das dann auch den Reiz verloren. Aber das war bei StudiVZ, ist ja was ganz anderes.
Ja, da konnte man sich ja über die Gruppen so das eigene Profil sparen. Du hast dich über die Gruppen definiert.
Ja.
Hat Facebook nicht auch irgendwie sowas? So, ich interessiere mich für, dann kannst du das anklicken.
Ja. Es hat ja so aufbearbeitet und mit Bildern und so, aber da war ja einfach nur Text untereinander, das hatte schon einen Reiz.
Ja.
Ach so. Ja, keine Ahnung, ich vermisse es nicht, ich war da nie mit bei. Ich fand das doof. Irgendwoher muss ich ja meinen, ich boykottiere Facebook haben.
Ich glaube, ich habe mich irgendwie 2006 bei StudiVZ, ist mir runtergefallen, 2006 bei StudiVZ registriert und da war das noch so ein bisschen heißer Scheiß. Alle waren da irgendwie vom Studium und so. Ja, und so konnte man sich halt schnell kurz schließen. Aber das hat sich irgendwie nicht so richtig weiterentwickelt und hat dann auch ganz schnell irgendwie so ein relativ schlechtes Image bekommen. Ich weiß nicht, da waren auch irgendwelche Fails, die gemacht haben, oder? Irgendwann mit Daten und irgendwelche Leute sind da dran gekommen und so.
Oder halt einfach, dass der in dem Code noch sehen konntest, dass der von Facebook übernommen wurde.
Ja, Fakebook, oder wie haben sie das nochmal genannt?
Ja, ja.
Das ist lustig. Sagt euch Yappi was?
Nee.
Auch so ein Netzwerk, okay. Das war, als ich so, weiß nicht, 8. oder 9. Klasse war, total gehypt und alle, ja, hast du Yappi?
Nee, da habe ich jetzt letzte Woche nichts von gehört.
Vielleicht sind die schon tot, vielleicht sterben die noch, man weiß es nicht.
U-Boot gab's auch mal.
Oh, da war ich auch angemeldet, da konnte man SMS und so aufschicken. Ja. Aber das habe ich auch nicht sehr intensiv genutzt.
Ja, und für Forenteilnahme hast du für deine U-Boot-Webseite irgendwelche tollen Features gekriegt.
Ich habe mich überall registriert, wo ich irgendwie umsonst SMS verschicken wollte. Ganz egal, wo die meine Daten hingegeben haben.
Du warst also so ein richtiger Sparfuchs.
Egal, nee, ich habe einfach war zu viele SMS geschickt damals.
Und heute hast du WhatsApp. Teuer.
Ja, das ist die beste Software sowieso.
Und glücklich, dass sie nicht von Google gekauft werden.
Nein, ich hatte ja gehofft, dass die von Google gekauft und irgendwie iOS-kompatibel integriert werden. Aber nein.
Ja, bild dir das ruhig ein.
Ja, ich weiß nicht, Google irgendwie, die machen ja auch nur noch mit Android, ne? Jetzt was so Chat angeht und Instant Messaging und so, ist alles nicht so schön für iOS-Nutzer. Da muss man schon diese Apple-Gedöns nutzen und das will ich auch nicht. Oder halt WhatsApp oder...
Ich habe tatsächlich auch keine Ahnung, ob sich das Java-Protokoll unter iOS ordentlich ansprechen lässt. Weil ich glaube, alle Apps, die es dafür gibt, gehen alle über einen Server. Das heißt, schicken eine Nachricht erst an einen ihrer eigenen Server und der schickt das dann wirklich raus.
Ja, und dann per Push und sowas. Ich will das aber eigentlich direkt haben, so wie eine SMS oder sowas. Ah, keine Ahnung. Aber ich fand es irgendwie jetzt zurück nochmal zu SchülerVZ irgendwie auch merkwürdig, dass sie, ich habe diese Mail da gelesen und Screenshot, dass sie auch alle traurig sind und diesmal ist es echt kein Kettenbrief-Scherz, dass SchülerVZ Schluss macht, dass sie da nicht angeboten haben, wechsel doch jetzt zu mein VZ oder sowas. Ich weiß nicht, ob sie das im eingeloggt irgendwie anbieten, aber das wäre doch irgendwie ein schlauer Schritt gewesen, zu sagen, ja komm, SchülerVZ ist weg, aber jetzt wechselt mal zu mein VZ oder sowas, was ja noch irgendwie anscheinend besteht.
Hm. Ja, denkt ihr, das hinterlässt jetzt eine große Lücke?
Also ich glaube, SchülerVZ war ja scheinbar relativ populär bei Schülern halt.
Hm. Also, ja.
Also es war halt nicht mehr in meiner Schulzeit, aber ich glaube, das ist damals jetzt zumindest sehr erfolgreich gewesen. Und deswegen gab es da ja auch so große Skandale, wenn da mal die Passwörter geklaut wurden oder sonst irgendwie sowas.
Ja.
Da gab es nicht so die Alternativen. Das war halt für die, ne, so ein bisschen die kleine Kinderwelt, die abgeschottet war. Und ich glaube, bei anderen Netzwerken gab es ja so ein Mindestalter. Ich bilde mir das zumindest ein, dass es das irgendwie gab. Wo natürlich ist das ja egal, man kann sich ja trotzdem registrieren, aber da stand irgendwie so, du musst so und so alt sein dafür.
Ja.
Ja, Facebook hat ja, glaube ich, ab 14. Die ganzen VZ-Netzwerke waren altersbeschränkt und vor allem SchülerVZ war nach oben hin altersbeschränkt, wenn ich mich recht erinnere.
Mhm, ja.
Damit du halt irgendwie keine Erwachsenen im Schülernetzwerk hast, die dann sich für die 14-jährige Lucy ausgeben.
Ja, und du musstest auch irgendwie empfohlen werden oder so ungefähr. Also,
genau,
du musstest
eingeladen werden.
Ja. Ja. Musste dir schon jemand sagen, kenne ich. Hängt immer bei uns auf dem Schulhof ab abends.
Und verkauft das lustige weiße Tütchen. Wait, was?
Ja. Ach, ich finde das immer wieder faszinierend, wie schnell so ein Riesenunternehmen, die teilweise auch für Multimillionen Dollar weggehen, dann auch wieder kaputt gehen können und wieder neue entstehen. Ist schon irgendwie gerade eine spannende Zeit, die wir haben.
Ja. Ja. Aber das wird auch immer so weitergehen.
Und ich irgendwann stirbt Facebook.
Ja, ich halte es nicht für so unrealistisch. Hm. Auch so Twitter oder sowas. So Sachen kommen auf und halten sich dann für Internetverhältnisse relativ lang und dann sind sie wieder weg.
Aber ich glaube echt so ein bisschen auch, dass dieses Kommerzielle, man muss halt den Werbetreibenden gerecht werden, damit man irgendwie und den Leuten, die da Aktien gekauft haben oder was, dass man denen auch gerecht wird, um mehr Geld zu erwirtschaften, dass das irgendwie auch ein entscheidender Grund ist, warum so ein Dienst scheiße wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt ich weiß jetzt nicht, ob es AppNet wird oder nicht, aber so eine Strategie, wo Nutzer halt für den Dienst zahlen und halt keine Werbung geschaltet wird, dass sowas eventuell dann auch langfristig Erfolg haben könnte. Ich weiß es aber auch nicht, ne? Gibt's wenig Beispiele, glaube ich.
Ja. Naja, alles, was sich verändert, kann sich auch zum Schlechten verändern. Ich finde die Werbung bei Twitter in den Tweets auch scheiße. Aber ich muss es ja auch nicht nutzen.
Aber alle deine Freunde sind bei Twitter.
Ja, für mich ist das ein Argument. Also ich nutze auch einen Dienst, der mir auf den Nerven geht, wenn da alle Leute sind, die ich kenne. Das ist halt einfach, da kann ich halt nicht nach Prinzipien gehen.
Außer sind irgendwann zu viele Leute, die du eigentlich gar nicht kennen willst.
Ja.
Acker bei Facebook. XYZ möchte ich als Freund hinzufügen. Wer war das noch? Ach ja, einer von denen, die ich nie wieder treffen wollte.
Ja, das ist ja irgendwie auch so eine Sache, ne? Jetzt, ich hab's jetzt nicht so ganz extrem mit WhatsApp oder so, aber wenn jetzt, das ist ja teilweise so, dass dir dann Leute weniger oder vielleicht sogar gar nicht, wenn sie ganz geizig sind, zurückschreiben, wenn du kein WhatsApp mehr nutzt zum Beispiel. Und die schreiben halt nur WhatsApp und wissen gar nicht mehr, was ein SMS ist. Oder wollen da auch kein Geld mehr bezahlen, was ja verständlich ist eigentlich. Und ja, was macht man dann? Dann mit Kontakt mit denen brechen? Das finde ich immer einen harten Schritt. Dann lasse ich mich auf das Übel schlechter Service leider ein und versuche die vielleicht noch selbst davon zu überzeugen, dass es bessere Alternativen gibt. Aber schwer da irgendwie einen Kompromiss zu finden, finde ich.
Das auf jeden Fall. Wir könnten aber jetzt einen Kompromiss finden und die Sendung beenden, oder?
Ja. Genau.
Ja. Aber wir kommen wieder. Wir sind anders als SchülerVZ, richtig?
Wir machen so schnell nicht dicht.
Wir schmeißen unsere 1,2 Millionen Nutzer nicht vor die Tür.
Nein. Ihr könnt alle hier bleiben im Dschungel.
Und alle kommentieren.
Im deutschen Dschungel ist Platz genug für uns alle.
Deutscher Dschungel hört sich blöd an, oder?
Da sind ganz viele sein? Apfelbäume.
Ja.
Moment, wir sind im alten Land.
Egal, ja. Es ist besser als Bananen. Die Äpfel esse ich, Bananen nicht.
Ah, keine Ahnung, da sind halt ganz viele Apfelbäume.
Du kannst jetzt nicht unser ganzes Bewertungssystem auf den Kopf stellen, fällt mir gerade mal ein.
Natürlich.
Nur weil du also keine Bananen machst.
Wenn der Film Äpfel kriegen soll, dann kriegt er natürlich keine, weil die behalte ich alle selbst. Ist doch logisch.
Oh Gott, dann versteht ja keiner mehr was.
Apfelkern gibt keine Äpfel.
Das heißt...
Das heißt, wissen wir auch nicht, sie hat die Äpfel einfach aufgegessen.
Ja. Hm. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann ist sie jetzt ein Apfel. Hä?
Ja, nach dem Motto, du bist, was du isst.
Apfelend.
Ja.
Okay, jetzt wird's schlecht.
Dann müssen wir besser aufhören.
Ja. Und dann aufhören, wenn es am schlechtesten ist. Was?
Ja, super, da kämen wir ja nur auf so 2-Minuten-Sendungen.
Höchstens. Ihr seid anfangs immer am schlechtesten.
Aber du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich ganz egal ist, sagen die Ärzte.
Ach so.
Die müssen das doch wissen.
Hm.
Die Ärzte sagen aber auch, ich wäre gern Madonna Stick dann.
Stimmt. Da ist schon was dran, ne?
Ja.
Lassen wir das lieber.
Dann bis zum nächsten Mal in diesem Theater.
Genau.
Tschüss. Auf Wiederhören, gehabt euch wohl.
Tschüssen.
Tschüss. Immer schön im Dschungel bleiben. Im deutschen Dschungel natürlich. Nicht fremd gehen. The wicked old witch at last is dead.